Ja, also getröstete Herzen, vereinigt in Liebe. Und jetzt kommen so drei Substantive hintereinander, die alle irgendwie zusammenhängen in meiner Übersetzung. Nämlich zu allem Reichtum an Gewissheit des Verständnisses. Genau. Also Reichtum an Gewissheit des Verständnisses. Genau. Also Verständnis heißt so viel wie Scharfblick oder Urteilsvermögen, Klugheit, Fassungsvermögen. Und ja, Gott will nicht, dass wir geistlich dumm bleiben, sondern Gott will, dass wir verstehen, wie er ist, wie er die Welt geschaffen hat, was ihm wichtig ist. Das will Gott. Gott will, dass wir zunehmen am Verständnis in ihm. Und ja, denken tut gut. Ist gut, echt auch tiefe Bücher zu lesen. Bücher, die sich echt tiefe Fragen stellen über Gott und über diese Welt und was Gottes Plan ist mit dieser Welt. Und ich merke das gerade, ich lese gerade Tozer, war ein Amerikaner, hat im 20. Jahrhundert gelebt und er schreibt sehr, sehr tief. Und ich kann da immer nur recht wenig von lesen. Und es bringt mich total ins Nachdenken und ist auch keine so gute Nachtlektüre. Aber ja, ich lerne Gott dadurch so, so viel tiefer kennen. Einfach durch dieses tiefe Nachdenken und Fragen. Gott, wie bist du? Was heißt das wirklich, dass du ewig bist? Was heißt das wirklich, dass du keinen Anfang und kein Ende hast? Ja. Und solche Fragen. Und ja, also möchte immer ermutigen, einfach denken tut wirklich gut. Es ist gut, sich über tiefe Fragen nachzudenken. Und Gott gibt Verständnis. Nicht perfekt, wir werden immer Fragen haben, so. Aber es ist schön. Und in diesem Denken, wenn wir es in Christus, wenn wir es geistlich tun, können wir Gott tiefer erkennen. Ja, und dieses Verständnis sollen wir in aller Gewissheit haben. Also hier steht ja die Gewissheit des Verständnisses. Das heißt, Gottes Plan für uns ist, dass wir eben nicht hin und her geworfen sind, wie es in Epheser 4 heißt, von jeder Lehre, die mal kommt oder von jedem neuen Starprediger, der auf YouTube auftaucht oder so, sondern dass wir gewiss sind in dem, was wir haben. Ja. Und das ist was, was gegen die postmoderne Zeit geht, also gegen dieses Relative, na, vielleicht wissen wir nicht, man kann man ja nicht so genau sagen. Und in der postmodernen Zeit hat das jetzt so einen demütigen Touch bekommen. Also es ist cool zu sagen, na, ich weiß nicht genau und man kann es ja nicht wissen oder so. Aber das ist nicht. Also natürlich gibt es Sachen, die wir nicht wissen, so. Aber in Christus können wir sagen, nein, für Sachen, die Gott uns offenbart hat, haben wir absolute Gewissheit. Und wir wissen, das ist Wahrheit und wir wissen, das ist richtig. Und das hat nichts mit falscher oder mit Stolz zu tun oder so, sondern das ist eigentlich Demut, weil wir uns demütigen unter die Wahrheit Gottes. Ja. Also nicht, dass wir sagen, wir haben die Antworten in allen Dingen oder so. Natürlich haben wir das nicht. Ja. Aber die Dinge, die Gott uns offenbart hat, zu denen lasst uns auch halten, schreibt Paulus im Philipperbrief. Ja. Und daran sollen wir Reichtum haben. Also Gott kleckert nicht, Gott gibt nicht ein bisschen, sondern Gott gibt immer die Fülle, auch an der Gewissheit. Ja. Und dann das vierte in diesem Vers zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Das ist Christus. Also wieder, das Geheimnis Gottes ist kein Gedankenkonstrukt, sondern eine Person, Jesus Christus. Und den sollen wir immer tiefer erkennen. immer weiter forschen. Jesus, wie bist du? Zeig dich mir, ich will dich mehr lieben. Ich will mehr von dir begeistert sein. Ich will tiefer erkennen, wie du bist. Und jetzt sagt Paulus, in dem, also in diesem Christus, sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Und das ist ein krasses Statement. Also er sagt, in Christus sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Zuerst mal kurz zu diesem in dem oder in ihm. Das ist so ein Schlüssel oder zwei Schlüsselwörter, die hier im zweiten Kapitel, habe ich gezählt, in meiner Übersetzung zumindest 10-mal nachkommen. Also entweder in ihm oder mit ihm oder durch ihn oder ja, genau. Das ist so eine, was Paulus hier echt zeigen will. In Christus haben wir alles. Und er geht sozusagen verschiedene Dinge hier durch im zweiten Kapitel und zeigt uns, was wir in Christus alles haben. Und das ist so der erste von diesen Statements in ihm. Also in ihm ist verborgen, sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Interessant, sie sind verborgen. Ja? Das heißt, sie sind nicht sichtbar für jedermann. Nicht, also wir können sie nicht einfach so erfassen, sondern Gott ruft uns zu forschen. Aber in Christus können wir diese Schätze der Weisheit erkennen. Sein Geist hilft uns dabei. Hier heißt ja, in ihm sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und Paulus macht ganz klar, dass hiermit nicht die Weisheit der Welt gemeint ist. Also Weisheit ist ja im Griechischen Sophia oder Sophie. Und daher kommt das Wort Philosophie, also die Liebe zur Weisheit. So. Und Paulus unterscheidet in seinem Denken eigentlich zwischen zwei verschiedenen Weisheiten, nämlich der weltlichen oder fleischlichen Weisheit und der geistlichen Weisheit. Ich will da jetzt wegen der Zeit nicht mehr reingehen, aber wer das lesen kann, kann gerne 1. Korinther 1 und 2, die ersten zwei Kapitel lesen, wo Paulus das immer wieder gegenüberstellt. Er sagt dann zu den Korinthern, hey, ich konnte euch nicht wirklich Weisheit weitergeben, weil ihr immer noch fleischlich denkt und diese geistliche Weisheit gar nicht aufnehmen könnt. Und ja, Paulus macht ganz klar, diese geistliche Weisheit, die muss gelehrt werden durch den Heiligen Geist. Die können wir nicht mit Logik, die wir in der Uni oder so lernen, auffassen, sondern die muss gelehrt sein durch den Heiligen Geist in uns. Es ist eine Weisheit, die ganz, ganz tief geht und die Gott uns offenbaren muss. Aber das macht er. Also Weisheit kann man so definieren als die Fertigkeit oder wie man sein Leben lebt im Alltag. Also zu wissen, wie ich leben soll. Das ist so das Konzept, was mit Weisheit gemeint ist. Und in Jesus sind alle Schätze der Weisheit verborgen. Das heißt, in Jesus ist alles verborgen, was ich wissen muss, dazu, wie ich richtig lebe. Und das sind natürlich zuerst mal seine Gebote, die er uns gegeben hat. Die sind ganz, ganz tiefe Weisheit. Zum Beispiel, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Die Welt wird sagen, ihr seid doch dumm, ihr könnt nicht eure Feinde lieben. So, das macht doch keiner. Aber in Christus, in Gottes Reich ist ganz, ganz tiefe Weisheit, seine Feinde zu lieben. Ist das Richtige, wie man richtig lebt, wie man gut durchs Leben kommt, wie man so durchs Leben kommt, dass es Gott ehrt und dass für einen selbst das Beste ist. Sorglosigkeit, die Jesus lehrt. Sorgt euch nicht, was ihr essen oder anziehen sollt, sagt die Welt, oh, wie könnt ihr nur so naiv leben, so dass Gott sich um euch kümmern wird, so ihr müsst doch vorsorgen, ihr müsst doch jetzt schon ganz viel sparen für eure Rente und so und ganz viele Versicherungen haben. Christus sagt, sorgt euch nicht, ja, sorgt euch nicht, sondern habt Vertrauen, dass Gott euch durchtragen wird, dass Gott mit euch sein wird. Und wer darin lebt, der erlebt ganz große Freiheit und eine wunderschöne Sorglosigkeit. Eben keine Naivität, sondern tiefes Vertrauen auf Gott. Ja? Und so unterscheidet sich die Weisheit der Welt ganz, ganz krass zur Weisheit, von der er hier spricht, der echten Weisheit, die wirklich zählt. Ja. Und das ist ganz wichtig, um zu erkennen, okay, welche Weisheit ist das jetzt? Ist es die Weisheit, die weltliche oder die menschliche Weisheit? Da hilft mir nachzudenken, okay, macht diese Weisheit mich abhängig von Gott oder macht sie mich abhängig von mir selbst? Weil weltliche Weisheit macht mich immer abhängig von mir selbst oder von anderen Menschen. Geistliche, echte Weisheit macht mich immer abhängig von Gott. Weil das Urbild, was Gott für diese Welt hatte, ist nämlich natürlich, dass er der Schöpfer ist und dass wir Geschöpfe sind, dass wir abhängig sind vom Schöpfer. Und echte Weisheit führt uns immer wieder dahin zurück in unsere eigentliche Rolle als Geschöpfe, nämlich Leute, die total abhängig sind vom guten väterlichen Vater im Himmel. Und das ist echte Weisheit. Und in Christus ist das alles verborgen und wir können das ergreifen und erkennen und dann auch mutig Entscheidungen treffen in ihm. Ja. Genau. Jetzt in Vers 4, so der letzte Gedanke, ein bisschen längerer Gedanke, schreibt Paulus dann: Dies sage ich aber, damit niemand euch verführe durch überredende Worte. Wir haben ja schon gesagt, dass die Kolosser zumindest bedroht waren von Irrlehren. Das war für Paulus gar keine Überraschung. Schon damals, als er in Ephesus war, von Ephesus aus ist ja sozusagen auch die Gemeinde in Kolosser gegründet worden, hat er danach zu den Ältesten von Ephesus gesagt: Hey, ich sage euch eins, es werden falsche Lehrer kommen, die die Herde nicht schonen werden. Das werden, so bildlich gesprochen, Wölfe sein und die werden alle möglichen falschen Lehren einbringen. Also, das war für Paulus jetzt nichts, oh, wie kann das denn sein, dass sowas passiert, sondern das war für ihn was, okay, das wird passieren, das ist ganz, ganz, ganz klar. Ja? Und anscheinend war es hier bei den Kolossern, zumindest gerade in der Anfangsphase, dass solche Lehren reingekommen waren. Also sie waren noch nicht total darin gefangen, denn im nächsten Vers, in Vers 5, lobt Paulus und freut sich und sieht die Ordnung und Festigkeit des Glaubens. Aber es war schon die Gefahr da, dass diese Lehren um sich greifen würden. Und all diese Lehren, und da kommen wir heute Abend nicht mehr zu, was das für Lehren waren. Also mache ich einen kurzen oder reiße ich vielleicht kurz an. Aber all diese Lehren hatten eins gemeinsam. Und das eine, und das, was die gemeinsam hatten, war, dass sie gelehrt haben: Ja, Jesus ist gut und wir haben Jesus alle lieb und wir brauchen Jesus auch, aber Jesus ist nicht genug. Wir brauchen neben Jesus noch irgendwas anderes. Ja? Und zum Beispiel, also eine ganz große Irrlehre, die auch später dann in der Geschichte eine ganz große Irrlehre war, war der, ist auf Deutsch, also die Gnostiker, die halt gesagt haben: Nein, ja, wir haben Jesus, aber wir brauchen noch so ein mystisches, komisches, größeres Verständnis, was auch keiner wirklich definieren kann und dann nur ein besonderer Kreis von Leuten hatten, um wirklich vollkommen zu sein. Also Jesus ist gut, aber wir brauchen dazu noch diese besondere Erkenntnis oder so. Ja. Oder Leute waren hier anscheinend, die sagten, ja, Jesus ist gut, aber wir müssen uns doch trotzdem noch an die ganzen jüdischen Gesetze halten. Also wir müssen doch trotzdem noch den Sabbat halten. Vers 16 steht das hier. Oder wir müssen doch besonders noch aufpassen, was wir jetzt essen und trinken und ja nicht das Falsche essen und trinken oder anfassen oder so. Also sie sagten, Jesus allein reicht nicht, um uns gerecht zu machen. Wir brauchen noch irgendwie was anderes, noch irgendwas, was wir selber so dazu bringen können, genau, um uns vor Gott, sozusagen, in gutes Licht rücken zu können. Und da sagt Paulus ganz, ganz klar, und das ist hier seine Absicht von Kapitel 2. Er sagt, hey, ihr habt doch alles in Jesus. Und deshalb sagt er so oft, hey, in ihm habt ihr alle Weisheit, alle Erkenntnis. Vers 3, in ihm seid ihr gewurzelt und auferbaut. Vers 9, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Und ja, und genau, es gab Leute auch in Kolosse, die meinten, so die Asketen waren oder so und sagten, ja, wir müssen besonders viel fasten oder und unseren Körper selber irgendwie, weiß nicht, peitschen oder misshandeln, damit das alte Fleisch endlich stirbt und so. Aber da sagt Paulus, nein, ihr seid doch mit Jesus schon längst begraben in der Taufe, ihr seid doch mit ihm schon längst gestorben. Und mit ihm seid ihr auferweckt. Und genau, so geht Paulus eigentlich hier durch und sagt, hey, ihr habt das doch alle schon in Christus. Warum müht ihr euch selber noch ab? Und Paulus kämpft hier um die Herzen der Kolosser und er sagt, dies sage ich aber, also das in Christus alles ist, damit niemand euch verführe durch überredende Worte. Und da müssen wir aufpassen, auch heute noch, dass wir nicht verführt werden von Christus weg durch überredende, schlaue Worte, dass wir irgendwie glauben, wir brauchen neben Jesus noch was anderes. Das ist immer das, was Satan tut, von 1. Mose 3 an, wo Satan sagt, hey, sollte Gott wirklich gesagt haben, dies und das? Oder wo Satan ja versprochen hat, ihr werdet sein wie Gott. Also Satans, was Satan will, ist uns immer aus dieser Abhängigkeit rauszubringen, aus der Abhängigkeit von Gott rauszubringen und sagen, hey, ihr könnt doch selber sein wie Gott. Ihr schafft das doch selber. Gott will dir vielleicht was vorenthalten, vielleicht gibt es da ja noch mehr oder so und du bleibst nur bei deinem Jesus. Denk doch mal nach. So, das ist Satans Strategie. War schon von Anfang der Welt so, hat sich bis heute nicht geändert. Und ja, so überredende Worte gibt es auch heute noch. Und ich möchte einfach aus meinem Leben ein bisschen noch erzählen, die letzten Minuten, wo mir solche überredenden Worte schon begegnet sind in meinem Leben. Also es waren immer Leute, die mir irgendwie gesagt haben, okay, du hast Christus, aber du brauchst noch was mehr. Ich bin ja einfach so zu Jesus gekommen, also nicht christlich erzogen worden. Und als ich dann Jesus gefunden habe, musste ich mich so orientieren und habe einfach jedes Buch genommen, so was ich kriegen konnte. Und da waren richtig gute Bücher bei und da waren auch richtig schlechte Bücher bei. So. Und ein Buch, das war so ein ganz gruseliges Buch, da stand halt so, ja, in Jesus bist du halt frei von den bösen Mächten, aber du musst immer am besten jeden Abend einmal um dein Haus gehen und da so einen Blutkreis, so einen geistlichen Blutkreis mit Jesu Blut ziehen, damit die Dämonen dich auch nachts nicht angreifen können. Also, und dann hat die Person halt so Sachen geschildert, was bei ihr passiert ist und wie gut das ist oder so. Ja, solche Bücher. So. Und Ich hatte damals, ich war ganz jung im Glauben oder so und kannte die Bibel noch gar nicht. Also, und das war so einleuchtend, das machte so Sinn. So, und irgendwie merkte ich, aber nee, irgendwas stimmt hier jetzt nicht so. Aber konnte das nicht richtig packen. Also zum Beispiel das. Ja. Oder überredende Worte können auch sein, irgendwie Erfolgscoaching. Wir haben. Hat mal jemand angeboten, mit irgendwelchen Leuten von Mercedes zusammen so ein Erfolgscoaching zu machen, dass ich mehr Erfolg halt habe im Leben und dann hätte ich so ein, hätte ich bezahlt bekommen oder so. Ja, dass ich Jesus habe, ja, aber du brauchst ja noch so ein bisschen Weisheit, so um richtig gut im Leben klarzukommen oder so. Ja. Ein anderes Beispiel, er nannte sich Scary Gary, es war so ein Lehrer auf meiner Jüngerschaftsschule. Scary Gary, also er hieß Gary und Scary heißt so Scary, so Horror Gary oder so. Und der hatte auch so ganz viel gemacht und hat gesagt, ja, er treibt die und die Dämonen aus und eigentlich ist jeder Christ immer noch von Dämonen besessen. Und die können aber rausgehen, wenn man genau das, und der hatte dann wie so ein Baumdiagramm mit so Fragen, die man dann stellen kann. Und genau durch sein Diagramm kamen diese Dämonen dann halt raus. Und er hat Leute richtig abhängig gemacht. Und ich habe das gesehen, wie Leute ja total so in seine Fänge geraten sind. Fasten kann was sein, war in meinem Leben so. Ich habe als Jugendlicher, als ich 17, 18 war, ganz, ganz viel gefastet. Und ich faste heute noch und Fasten ist eine gute Sache. Aber in dieser Zeit war es so exzessives Fasten. Also, dass ich geglaubt habe, okay, eigentlich, wenn ich gerade nicht faste, kann Gott irgendwie nicht mit mir zufrieden sein, weil dann ist mein Fleisch zu stark oder so und dann kann ich nicht nah bei Gott sein. Und so habe ich ganz, ganz viel gefastet und hatte halt an Jesus geglaubt, aber irgendwie auch geglaubt, okay, ich muss selber noch fasten, damit Gott mich wirklich annehmen kann. Also überredende Worte können ganz, ganz verschiedene Sachen sein. Es können bestimmte theologische Richtungen sein, dass ich sage, ja, Jesus ist gut, aber ich brauche die und die theologische Richtung oder die und die theologischen Sonderlehren. Genau. Ja, sonst fehlt mir irgendwas. So. Es können Kontemplationsmethoden sein. Es kommt auch immer mehr, dass Leute versuchen, wie man durch Kontemplation irgendwie Jesus tiefer erlebt, also indem man besonders atmet oder besondere Tricks gebraucht, um zur Ruhe zu kommen. Ja, also dass Leute sagen, hey, du kannst nicht einfach mehr in die Gegenwart Gottes gehen, sondern es geht durch bestimmte Methoden. Ja, Psychologie können auch überredende Worte sein und so viele Nachfolger von Jesus fallen drauf rein. Also ich sage nicht, dass Psychologie an sich schlecht ist oder so, aber ganz viele Christen, wenn es ihnen schlecht geht, setzen sie ihre Hoffnung nicht mehr in Gott, sondern in den Psychologen. Und die meisten Psychologen haben ein Menschenbild, was gar nichts mit dem Menschenbild der Bibel zu tun hat. Also ich ja, sag nicht, dass generell schlecht ist, zum Psychologen zu gehen und schon gar nicht ist schlecht, mit Problemen geschwisterliche Hilfe zu suchen oder so. Aber das Problem ist, wenn ich sage, ja, ich habe Jesus, aber eigentlich kann Jesus mich nicht heilen in dieser Sache, sondern die Psychologie brauche ich, um mich zu heilen oder um auf mich selbst klarzukommen, mich zu verstehen. Und so könnte man weitermachen und weitermachen. Diese Dinge, die es gibt. Und wenn man YouTube schaut und sich christliche Videos anschaut, gibt es vieles Gutes, aber auch vieles, was in solche Richtungen geht. Einfach überredende Worte, die sich super gut anhören, die super logisch sind, aber die eigentlich sagen, ja, Jesus ist gut, so, aber du brauchst noch dies und das dazu. Und da und damit schließe ich, brauchen wir so eine heilige, wie soll ich sagen, kindliche Naivität im positiven Sinne, oder Einfalt ist ein anderes altes Wort dafür, dass wir sagen, nee, ich brauche nur Jesus. Jesus ist genug. Und damit meine ich nicht, dass wir dumm werden oder so und gar nichts anderes mehr lesen oder so, ja. Aber eine Herzenshaltung, die sagt, nee, im Grunde brauche ich nur Jesus. Und darum geht es Paulus, und das ist einer meiner Lieblingsverse, 2. Korinther 11, Vers 3. Da schreibt er, ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Also in dem Vers davor sagt Paulus, hey, ich habe euch mit einem Mann verlobt. Er benutzt das Bild und sagt, ich habe euch mit Christus verlobt sozusagen, uns als Gemeinde. Und jetzt kommt, und wir sollten gerade einfach Christus lieben, auf ihn warten, wie eine Verlobte auf den Tag der Hochzeit wartet, wenn Jesus wiederkommt, und ganz einfältig ihn lieben und ihn erwarten. Aber da sagt Paulus, ich habe Angst um euch, dass wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Das ist das, was der Satan will, uns abzubringen von dieser Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber. Und nochmal, das hat nichts mit Dummheit zu tun. Wir sollen nicht dumm sein, so, ja. Aber wir sollen ein Herz haben, was einfältig ist und sagen kann, danke Jesus, dass ich dich habe. Du bist genug. Mehr brauche ich nicht. Und das ist der Grund, warum Paulus im ersten Kapitel hier vom Kolosserbrief Jesus so hochgehoben hat. Gezeigt hat, dass er es ist, der die Welt geschaffen hat, dass er es ist, der die Welt hält, dass er es ist, zu dem die Welt hingeht, um zu zeigen, dass dieser Jesus absolut vertrauenswürdig ist. Und um zu zeigen, dass dieser Jesus wirklich alles ist, was wir brauchen.